Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Wer sich wie informiert übers Tagesgeschehen, Medienkonsum, das sind ja auch Routinen. Vom morgendlichen Blick ins Internet, in die Nachrichten-App und oder die Tageszeitung bis zu den Tagesthemen am späten Abend, so kann das dann aussehen. Und ein dominierendes Thema hier ist seit bald 16 Monaten der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wo wir uns anders informieren können, Ukraine-Berichterstattung abseits vom Frontticker, darauf schauen wir heute. Außerdem ein Gerichtsurteil, das zuletzt Schweizer Bildjournalistinnen und Journalisten aufgeschreckt hat. Und ein Blick hoch zum Himmel, wo wir in den nächsten zwei Wochen Ungewöhnliches zu sehen und zu hören bekommen, medial eng begleitet. Air Defender, Luftverteidiger. So heißt die groß angelegte Übung, mit der die NATO am Montag, also gestern, begonnen hat. Es handelt sich um das größte Luftwaffenmanöver in der Geschichte des Militärbündnisses, berichten deshalb zahlreiche Medien. Die Quelle für diese Einschätzung in Deutschland etwa ist das die Bundeswehr selbst, wo von der größten Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO die Rede ist. Aber reicht das? Muss sich der Journalismus in seiner Berichterstattung über ein solches Manöver grundsätzlich auf das verlassen, was ihn die NATO wissen lässt? Thomas Wiegold schreibt als Journalist über Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, hat etwa noch gestern hier bei uns im Deutschlandfunk das NATO-Manöver kommentiert. Und kurz vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie können Medien eigentlich seriös einschätzen, wie eine solche Übung tatsächlich abläuft?
Naja, sie können es nur zum Teil, weil da haben sie recht, man ist auf die Angaben der Streitkräfte angewiesen. Man kann viele Dinge ja nicht nachverfolgen, insbesondere kann man nicht bei diesem Manöver in der Luft dabei sein, allein schon aus praktischen Gründen. Aber ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Die Bundeswehr ist in ihrer Berichterstattung teilweise schon etwas differenzierter als die Medien. Sie haben es gesagt, die Bundeswehr spricht von der größten Verlegeübung seit Bestehen der NATO. Und daraus wird in der Berichterstattung sehr schnell die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO. Das ist ein kleiner Unterschied. Und es stimmt dann eben auch nicht so. Das Entscheidende an diesem Manöver ist, dass 100 oder gut 100 Kampfflugzeuge aus den USA in kurzer Zeit nach Europa verlegt wurden. Darauf kommt es an, deutlich zu machen, die schnelle Verlegung des großen Bündnispartners ist möglich. Die Übung selbst ist zwar groß, aber nicht die größte seit Bestehen der NATO.
Sie sprachen eben das Stichwort praktisch an, praktisch mit Blick darauf, wie Bericht erstattet werden kann. Wie öffentlich ist denn dieses Manöver jetzt? Also wie können Journalisten tatsächlich praktisch dabei sein?
Nun, die Luftwaffe bietet ja diverse Medien-Events an. Also normalerweise findet das auf einem der Flugplätze statt, die Ausgangspunkte, die Basen sind für diese Übung. Da kann man dann hinfahren und dann steht da Ingo Gerhards, das ist der Inspekteur der Luftwaffe, und erklärt, was da abläuft. Oder Günther Katz, das ist der General, der diese Übung selbst befehligt und erläutert, was passiert, und dann sieht man noch startende oder landende Maschinen, aber die eigentliche Übung sieht man nicht. Das ist natürlich auch bei Luftstreitkräften ein Unterschied zu Übungen auf dem Land. Da kann man irgendwo hinfahren und gucken, wie sieht das denn aus, wenn die Leopard-Kampfpanzer da vorstoßen oder wenn die Infanterie durch den Wald läuft oder so etwas. Also die Möglichkeiten sind schon eingeschränkt. Aber unter dem Aspekt muss man sagen, die Luftwaffe macht das schon sehr clever, rührt sehr stark die Werbetrommel. Und dass dieses Manöver öffentlich so wahrgenommen wird, hat sehr viel damit zu tun, wie aktiv, ja eigentlich fast schon offensiv die Luftwaffe das bewirbt, ihre Öffentlichkeitsarbeit macht. Nur zum Vergleich, es findet in diesen Tagen auch eine sehr große Marineübung statt, Balltops, in der Ostsee. mit zig Schiffen, auch etlichen Flugzeugen, auch ein Riesending. Davon wissen außer ein paar Fachleuten eigentlich niemand etwas.
Wenn Russland oder China solche Übungen abhalten, dann wird das oft im Westen kommentiert mit großer Inszenierung, Propagandashow. Besteht diese Gefahr auch in Deutschland, dass sich Medien gemein machen mit einer öffentlichen Inszenierung?
Nun ja, die Gefahr besteht natürlich immer, aber in Deutschland oder generell in westlichen Ländern wird das Ganze ja auch anders beobachtet, anders begutachtet. Allein schon, dass es Kritik, dass es Protest daran gibt, das werden Sie aus Russland oder aus China praktisch nicht hören. Also von den immer wieder stattfindenden kurzfristigen Übungen der russischen Streitkräfte, den sogenannten Snap-Drills, da erfährt man ein bisschen was aus einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums. Dann gibt es sicherlich auch Bilder. Aber dass unabhängige Medien zumindest die Ausgangspunkte dieser Übungen sich selbst ansehen können, dass sie auch über die Kritik daran offen berichten können, das gibt es bei Russland, bei China eben nicht. Insofern würde ich da schon Unterschiede machen. Aber ja, die Gefahr ist da. Und deswegen kommt es natürlich darauf an, sich das Ganze auch, ich sage immer gerne, mit kritischer Solidarität vielleicht zu begucken und zu sagen, Leute, seid euch bewusst, es ist eben nicht die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO. Also solche Dinge muss man dann auch mit berücksichtigen, mit beobachten.
Wie erleben Sie grundsätzlich die Berichterstattung seit Kriegsbeginn?
Naja, die Berichterstattung seit Kriegsbeginn ist, ich sag mal ganz vorsichtig, doch schon ein bisschen besser geworden, weil sich mehr KollegInnen mit Details befassen, also mit der Frage, welche Wirkung hat Artillerie, welche Wirkung hat Raketenartillerie, hat Rohrartillerie, um dann auch ein bisschen einschätzen zu können, ob das, was von offizieller Seite kommt, überhaupt stimmen kann. Manchmal genügt ein simpler Plausibilitätscheck mit dem Blick auf Waffensysteme, um zu sagen, das kann aber so nicht richtig sein. Also ich plädiere sehr dafür, dass sich JournalistInnen wieder mehr einfuchsen in Themen, also auch wirklich Details wissen, nicht weil sie detailverliebt und Kriegstreiber sind, sondern weil es dazugehört, mit den Informationen, die man bekommt, auch sachlich umzugehen.
Berichten über die NATO-Übung Air Defender. Einblicke und Einschätzungen waren das von Thomas Wiegold, Journalist und Militärexperte. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben beim großen Überthema, auch dem für das Manöver, dem Krieg gegen die Ukraine. Ein Thema, das medial längst nicht mehr so präsent ist wie noch zu Kriegsbeginn, aber durchaus eines, das bis heute täglich Schlagzeilen macht. Das Gefühl hierbei allerdings, es geht inzwischen meist vor allem um die großen Kampflinien. Wer mehr Hintergründe erfahren will, Fanny Buschert mit ein paar Alternativen zum klassischen Newsblock.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im russisch besetzten Teil der Ukraine ist ein Staudamm gebrochen. Das Wasser bedroht etwa 80 Ortschaften.
Vergangene Woche war die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine in allen Schlagzeilen. Heute liegt die Meldung schon ein paar Tage zurück und in den Newsblogs gibt es viele neue Entwicklungen. Aber keine Sorge, wer bei den täglichen, teilweise sogar stündlichen Updates in Newsblogs und Nachrichten nicht hinterherkommt, kann auf andere Formate zurückgreifen.
Es ist Dienstag, der 6. Juni. Hallo und herzlich willkommen.
Im Stern-Podcast Ukraine, die Lage, fasst Christian Mölling, Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, zusammen mit Journalist Stefan Schmitz die wöchentlichen Ereignisse zusammen.
Noch ist da vieles unklar, aber können Sie abschätzen, ob dieses Ereignis eine Wende im Krieg bedeuten kann?
Soweit würde ich, glaube ich, hier auf keinen Fall gehen. Dass die Sprengung des Staudamms dazu führt, dass alle ihre Pläne ändern müssen, das ist, glaube ich, sicher.
In zwei Folgen pro Woche ordnet Mölling das aktuelle Kampfgeschehen in circa 10 bis 20 Minuten ein. Wer sich über alles rund um militärische und politische Strategien informieren möchte, ist hier richtig. Den wahrscheinlich schnellsten Überblick über die militärischen Ereignisse bietet allerdings die Neue Züricher Zeitung. In einer interaktiven Ukraine-Karte können sich Userinnen und User von Februar 2022 an durch die einzelnen Tage klicken. Die Karte zeigt unter anderem an, wo es am ausgewählten Datum Angriffe gab, welche Gebiete von Russland besetzt oder von der Ukraine zurückerobert wurden. Natürlich spielt sich der Krieg in der Ukraine nicht nur auf militärischer Ebene ab. Im Podcast Streitkräfte und Strategien von NDR Info liegt der Fokus nicht explizit auf Truppenbewegungen und Co. Es geht um viele verschiedene Bereiche, die in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine stehen. Mal wird der Beitritt Finnlands in die NATO thematisiert, mal wird die Frage gestellt, ob das Computerspiel Minecraft mit ukrainischen Plänen für die Frühjahrsoffensive in Verbindung steht. Je nach Thema sind unterschiedliche Expertinnen und Experten zu Gast.
Ein Kriegsgebiet. In diesem Gebiet bin ich jetzt verbunden mit meiner ARD-Kollegin Rebecca Barth. Rebecca, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Wo erreichen wir dich gerade?
Ich stehe an einer Tankstelle auf dem Weg nach Cherson.
Und wie geht's dir?
Mir geht es soweit ganz gut.
Zweimal die Woche gibt's eine neue Folge, die in der Regel zwischen 30 Minuten und einer Stunde lang ist. Um den Status quo des russischen Invasionskrieges in der Ukraine zu verstehen, hilft es, den bisherigen Verlauf nachvollziehen zu können. Beim ZDF-Heute-Angebot, der Ukraine-Krieg im Zeitraffer, können sich Userinnen und User durch den chronologischen Verlauf des Invasionskrieges durchscrollen. Los geht's mit den Ereignissen am 24. Februar 2022, übersichtlich präsentiert mit einem kurzen Text und einem Foto. Beim Scrollen nach unten folgen weitere wichtige Ereignisse des Kriegsverlaufes. Im Hintergrund läuft eine Karte mit, auf der die sich verändernden Truppenbewegungen, Separatistengebiete und von Russland annektierten Gebiete angezeigt werden. Wer noch weiter zurückgehen möchte, kann sich auf der Webseite der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg umschauen. Hier beginnt die Übersicht schon im Jahr 1991. Im Gegensatz zum Zeitraffer von ZDF heute werden hier auch internationale Entwicklungen wie die UN-Resolution gegen Russlands Krieg abgebildet. Die Chronologie gibt es kurz gefasst als Zeitstrahl, aber auch als ausführlicheren Fließtext. Das Angebot an gut recherchierten Übersichten zum russischen Angriffskrieg ist groß. Allerdings kam mit der globalen Aufmerksamkeit auch die Verbreitung von Fake News, Verschwörungserzählungen und Desinformation. Im Frühjahr 2022 haben sich mehrere Fact-Checking-Netzwerke für die Webseite ukrainefacts.org zusammengeschlossen, um weltweit Falschinformationen aufzudecken, erklärt Enoch Niaraki vom internationalen Fact-Checking-Netzwerk IFCN. Wenn Falschaussagen beispielsweise in Südamerika oder in Afrika in einer lokalen Sprache auf Social Media verbreitet werden, dann kann es sein, dass Faktchecker in der Ukraine das nicht mitbekommen. Auf der Webseite veröffentlichen Journalistinnen und Journalisten aus 70 Ländern ihre Faktenchecks auf Englisch zum Krieg in der Ukraine. Wer über Inhalte zum Krieg in der Ukraine stolpert und sich nicht ganz sicher ist, ob es sich um Fake News handelt oder nicht, kann das auf ukrainefacts.org nachschlagen.
Ukraine-Berichterstattung mal anders. Fanny Buschert mit Ideen abseits vom Frontticker. Wer die Brötchen backt, will dafür bezahlt werden. Und wer das Auto repariert, genauso. Aber kreative Berufe, die laufen nicht selten Gefahr, auf der Strecke zu bleiben, wenn es um das Thema Bezahlung geht. Nicht wenige Menschen denken ja inzwischen, dass das Internet eine Art Selbstbedienungsladen ist für Inhalte jeder Art. Aber natürlich sind auch Texte, Musik oder Bilder geschützt. Es gilt das Urheberrecht. Eigentlich. Thomas Wagner aus der Schweiz mit einer aktuellen Geschichte, die das in Frage stellt.
Der Fall sorgt derzeit in der Schweiz für Schlagzeilen bei denjenigen, die von Berufs wegen für Schlagzeilen zuständig sind, nämlich bei Journalistinnen und Journalisten, die das Urheberrecht und damit auch ihre eigene Existenzgrundlage in Gefahr sehen. Und darum geht es. Ein freier Bildjournalist bietet aufwendig erarbeitete Luftaufnahmen auf seiner eigenen Website an, honorarpflichtig versteht sich, und dann das.
Er musste leider bemerken, dass eine Luftfotografie von ihm von einer Immobilienfirma verwendet wurde. Und zwar sowohl in einer Verkaufsbroschüre als auch auf Social Media auf 4 verschiedenen Kanälen.
Der Fotograf habe dann, so Livia Lehner, Zentralsekretärin der Schweizerischen Journalistengewerkschaft Impressum, an das Immobilienunternehmen eine Honorarrechnung geschickt. Über 3.500 Schweizer Franken entspricht in etwa 3.500 Euro. Das ist die Summe, die der sogenannte SAB-Tarif in der Schweiz für derartige Leistungen vorsieht. Dass das Immobilienunternehmen auf die Honorarrechnung des Journalisten gar nicht reagierte, stellte nach Ansicht von Impressum schon an sich ein Ärgernis erster Güte dar. Hinzu kommt aber noch ein weiteres.
Die Fotografie wird nicht einfach so verwendet, sondern es wurde sogar noch ein Wasserzeichen von der Firma eingefügt. Das heißt, es sieht dann natürlich für Außenstehende so aus, als hätte diese Firma die Urheberrechte an diesem Bild.
Was allerdings mitnichten der Fall war. Für Impressum und den betroffenen Bildjournalisten schien die Sache klar, ein eindeutiger Verstoß gegen das Urheberrecht. Beide klagten auf Zahlung des geforderten Honorars vor dem nach Schweizer Recht zuständigen Handelsgericht und dort folgte bei der Urteilsverkündung die böse Überraschung.
Da hat das Handelsgericht dann leider nur 55 Franken zugesprochen. Also wirklich läppisch. Ja, da waren wir wirklich gerade einen Moment sprachlos. Also damit haben wir wirklich nicht gerechnet.
55 Franken Honorar statt der geforderten 3.500 Franken. Das sei, findet Livia Lehner von der Schweizer Journalistengewerkschaft Impressum, mehr ein Almosen, denn ein angemessenes Honorar. Schlimmer aber noch, es gefährde die Existenzgrundlage freiberuflicher Bildjournalistinnen und Journalisten.
Wir hätten gedacht, dass eigentlich auch jeder Richter, jede Richterin ein Gespür dafür hat, dass halt so ein Fotograf oder eine Fotografin nicht von ihrem Werk leben kann oder so kein wirkliches Einkommen damit erzielen kann.
Das Gericht machte nach Darstellung von Impressum dagegen eine völlig andere Rechnung auf. Es zog bei der Beurteilung der Forderung, die der Fotograf an das Immobilienunternehmen gerichtet hatte, die Entgelte heran, die für die Verwertung von Fotos aus sogenannten Stockfotoarchiven erhoben werden. Das sind Bilddatenbanken, auf die sowohl Hobby- als manchmal auch Berufsfotografen ihre Bilder ohne konkreten Auftrag hochladen und die Verwertung dann für relativ geringe Entgelte anbieten.
Das kann man natürlich auch nicht vergleichen mit Berufsfotografen. Ja? Das sind eigentlich einfach Bilder, die auf solchen Archiven gespeichert sind, aber das müssen nicht Berufsfotografen sein, das können irgendwelche Fotos sein. Für den Stellenwert des Urheberrechts ist definitiv schockierend, das ist so.
Denn, so Livia Lehner, ein Foto eines Berufsfotografen könne nicht mit den Aufnahmen einer Stockfoto-Bilderdatenbank verglichen werden. Der Fotograf, der gegen den Bilderklau klagte, habe seine Aufnahmen zudem auf einer eigenen Website angeboten und dabei auch klar darauf hingewiesen, dass die Nutzung honorarpflichtig sei. Hinzu kommt, das Immobilienunternehmen habe noch nicht einmal gefragt, ob das Foto verwendet werden dürfe und damit offenbar auf eine Lücke im schweizerischen Medienrecht spekuliert.
Also was ja schon vorher bekannt war, ist, dass es in der Schweiz keinen Verletzerzuschlag gibt.
Der Verletzerzuschlag umschreibt eine alte Forderung der schweizerischen Medienschaffenden, dass nämlich immer dann, wenn jemand bei der Verletzung von Urheberrechten ertappt wird, bei der Honorarforderung ein Zuschlag fällig wird, eine Art Strafe für die unrechtmäßige Verwertung. Diesen Verletzerzuschlag sieht das Schweizer Medienrecht derzeit nicht vor. Vor dem Hintergrund des jüngsten Urteils, das nach Ansicht der Journalistengewerkschaft Impressum das Urheberrecht bei Bildjournalisten regelrecht aushebelt, sieht Livia Lehner Handlungsbedarf bei der Politik.
Ich denke, das wäre schon eher mal ja eine Aufgabe des Schweizer Gesetzgebers.
In all den Fällen, da wo sich Bildjournalistinnen und Journalisten etwa an uns wenden als ihren Berufsverband, und wir sie dann unterstützen und entscheiden Gerichte dann eben auch für den Urheber. Deswegen ist das eben ein fundamentaler Unterschied gegenüber der schweizerischen Rechtsprechung.
Insofern, sagt Hendrik Zörner, Sprecher des Deutschen Journalistenverbandes, sei das Urheberrecht in Deutschland besser abgesichert als in der Schweiz. Allerdings nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch in Deutschland gäbe es immer wieder Versuche, die Rechte von Autoren zu ignorieren.
Es gibt zum einen diejenigen, die es ganz dreist darauf anlegen, es doch erstmal gratis zu versuchen, nach dem Motto, ach, ich werde schon nicht erwischt. Dann gibt es aber auch viele Menschen, die überhaupt keine Kenntnisse über das Urheberrecht haben.
Was ein bisschen auch dem Zeitgeist geschuldet sei. Heutzutage sind sich Livia Lehner aus der Schweiz und Hendrik Zörner in Deutschland einig, glaubten viele, sie könnten alles und jedes problemlos aus dem Internet herunterladen. Mit unschönen Folgen für Journalisten und deren Rechte an ihren Texten, Bildern, Audios und Videos.
Das ist tatsächlich ein Problem unserer Zeit, ja. Wo man im Internet so einfach Zugriff hat auf Bilder, auf Werke, ist das tatsächlich eine ständige Gefahr.
Also da hat auch eine Verrohung der Sitten stattgefunden. Das muss man ganz klar so sehen. Aber das Internet macht es natürlich auch den Nutzern sehr einfach. Man kann sich eben relativ einfach ohne größere Informatikkenntnisse ein Foto herunterladen. Das ist letztendlich natürlich ein Problem für die Urheber.
Streit ums Urheberrecht in der Schweiz und Situation in Deutschland. Ein Blick auf beides von Thomas Wagner. Es ist eine der großen gesellschaftlichen Debatten der vergangenen Monate, die über die sogenannte künstliche Intelligenz. Für die einen bereitet sie den Weg in eine bessere Zukunft. Andere warnen vor ihr. In diesen Stunden berät beispielsweise das EU-Parlament ein Gesetz, das KI zähmen soll. Zu den Mahnern gehört auch Francis Haugen. KI werde zur Gefahr für Wahlen, warnt Haugen aktuell in Interviews. Interviews, die sie gibt anlässlich des Buchs, das sie geschrieben hat, über ihr Leben. Ein Leben, das lange ein nicht öffentliches gewesen war. Bis zu dem Zeitpunkt, ab dem aus der früheren Facebook-Mitarbeiterin eine Whistleblowerin wurde.
Vor 2 Jahren sorgte Frances Haugen mit diesen Aussagen für Aufsehen. Was ich bei Facebook immer wieder gesehen habe, war, dass es Interessenskonflikte gab zwischen dem, was gut für die Öffentlichkeit und dem, was gut für Facebook war. Facebook entschied sich immer wieder für sich selbst, um mehr Geld zu verdienen. Dies sagte Haugen in der Sendung 60 Minutes. Haugen hatte 2 Jahre bei Facebook gearbeitet, unter anderem um Desinformation außerhalb der USA zu bekämpfen. Sie sei schnell enttäuscht gewesen von dem, was sie bei Facebook gesehen habe. Die Version von Facebook, die heute existiert, entzweit unsere Gesellschaft. Zum Beispiel, indem das Netzwerk negative Nachrichten eher pushe als positive, denn auf die würden mehr Menschen reagieren, sie teilen, damit verdiene Facebook auch mehr Geld. Haugen beschließt, tausende Seiten von internen Dokumenten zu kopieren, um diese Vorwürfe zu belegen. Mit 20.000 Kopien wendet sie sich dann an John Tai, Gründer der Rechtsanwaltskanzlei Whistleblower Aid. Er hilft ihr, die Vorwürfe publik zu machen. Das Wall Street Journal berichtet als erstes über die Facebook-Files. Im Oktober 2021 spricht sie im US-Kongress dann über ihre Beobachtungen.
My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook.
Dazu gehört auch, dass Facebook nach einer internen Untersuchung wusste, welchen schädlichen Einfluss Facebook und Instagram besonders auf junge Mädchen haben können. Stichwort Körperbild, Magersucht, Bulimie. Das Unternehmen weiß eigentlich, wie man es sicherer machen kann, aber stellt seine astronomischen Gewinne über Menschen. Facebook reagierte, indem es die Vorwürfe weit von sich weist. Die Kritik, die es schon ohne die Whistleblowerin gab, verstärkt sich. Vielleicht auch deswegen benennt sich Facebook in dem Monat, als Haugen vor den US-Kongress tritt, als Muttergesellschaft in Meta um. Zu Frances Haugens Forderungen gehört, dass die Algorithmen der Social-Media-Plattformen einsehbar sind. Sie will Facebook und Instagram nicht abschaffen, sagt sie, sondern besser machen. Seit den Enthüllungen lebt Haugen in Puerto Rico. Sie tingelt um die Welt, spricht über die Missstände bei Facebook, auch vor dem Europaparlament. Im vergangenen Jahr gründete sie eine Non-Profit-Organisation, die auf die Probleme von Social-Media-Nutzung aufmerksam macht. Doch was haben die Enthüllungen genau bewirkt? Haugen gibt sich in einem aktuellen Interview mit dem Radiosender WBOR ernüchtert und enttäuscht auch ein Stück weit über die US-Politik. Wir haben immer noch keine weitreichenden Gesetze erlassen, seitdem ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Wir müssen sagen, ihr könnt euch nicht verstecken. Ihr müsst euch an einer Konversation beteiligen. Nur so bekommen wir soziale Netze, die das Beste in uns hervorbringen.
Frances Haugen und ihr Weg, seitdem sie vor gut 2 Jahren Facebook verlassen hat. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm war das. Und gleich geht es hier nach den Nachrichten weiter mit dem Büchermarkt. Und mit dem neuen Roman von Heinz Strunk, Der gelbe Elefant, eine Sammlung von Kurzgeschichten. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei bleiben.